Liebe Gemeinde, von einem versäumten Gottesdienst und seinen Folgen. So könnten wir das Thema dieser Predigt formulieren. Tatsächlich geht es hier in Johannes 20, wir haben den Bibeltext ja gerade wahrgenommen, um einen Gottesdienst. Um einen Gottesdienst, denn damals ist Sonntag, also der erste Tag der Woche, und Jesus ist plötzlich ja mitten unter den Menschen gegenwärtig. Jesus hält damals eine sehr kurze Predigt und dann sendet er seine Jünger aus. Der Heilige Geist wird ausdrücklich genannt und anschließend sind alle vom Osterglauben an den Auferstandenen erfüllt. Und was könnten wir an einem Gottesdienst wie heute mehr erwarten, als dass erwartungsvolle, vielleicht auch sorgenvolle Menschen zu neuer Freude und zu neuem Vertrauen zu dem auferstandenen Herrn Jesus Christus geführt werden, indem Jesus heute Morgen uns durch den Heiligen Geist ermutigt und sendet. Einer allerdings fehlt damals, der Jünger Thomas. Warum er nicht dabei war, wird nicht gesagt. Aber ich unterstelle ihm, er hatte einen ernsthaften Grund. Er wird nicht irgendeiner Freizeitbeschäftigung nachgegangen sein an diesem Morgen. Auch hat er sich sicher nicht von einer Seite auf die andere gewälzt, um in seinem Bett den Sonntagmorgen zu verschlafen. Er konnte einfach nicht kommen. Und ich finde ganz wichtig, er braucht sich anschließend dazu auch keine Moralpredigt des Herrn Jesus Christus anzuhören, so wie das Thema heute Morgen auch mich nicht zu einer Moralpredigt für säumige Gottesdienstbesucher ermutigen darf. Nein, mit Moralpredigten und Appellen kann man keine regelmäßigen Gottesdienstbesucher gewinnen. Aber ich sagte schon, Jesus hält damals auch keine Moralpredigt. Und auch der Evangelist Johannes macht in Kapitel 20 seines Evangeliums deutlich, regelmäßiger Gottesdienstbesucher werde ich aus der Einsicht heraus, dass ein Zusammensein mit Jesus Christus im Kreis der Jünger, im Kreis der Gemeinde, wann immer das geschieht, ein Gewinn ist. Und dass jeder, der nicht dabei sein kann, obwohl er das vielleicht sehr gern möchte, etwas verpasst. Dass er einfach ganz viel verpasst, weil Jesus durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig ist. Ich verpasse etwas, das ist ja bekanntlich immer das beste Motiv zum Dabeisein. Zum Dabeisein wollen. Deswegen haben wahrscheinlich viele von denen, die heute hier sitzen, nicht nur gestern Abend hier unten beim Public Viewing in der Gemeinde, den Fußball angeschaut, das Fußballspiel, in dem die Deutschen mal wieder gewonnen haben. Wie lange weiß man ja noch nicht, wir werden sehen. Sondern haben auch viele vor ihren Fernsehern gesessen. Sie wollten nichts verpassen. Das ist immer der beste Grund, sich Zeit zu nehmen, zu reservieren, dabei sein zu wollen und dann auch wirklich dabei zu sein. Und ich sage das jetzt wahrlich nicht, was unsere Gottesdienste betrifft, weil ich von den Kanzelpredigten unserer Gemeinde so überzeugt wäre. Im Gegenteil behaupte ich, jeder Prediger behindert von der Kanzel aus Jesus zunächst einmal beim Weitersagen seiner Botschaft von der Freude. Denn Jesus muss durch den Heiligen Geist erst einmal das in mich hineinpressen, was er dann an die Gemeinde weitergeben will. Ein schwieriger und manchmal verlustreicher Vorgang. Wenn Gottesdienste trotzdem noch zu Erlebnissen werden, dann ist das ein Zeichen der Größe Gottes und der Fähigkeiten des Heiligen Geistes und sonst eigentlich erstmal nichts. Auch nicht unserer großen Menschenfreundlichkeit, denn Gemeinde kann manchmal auch untereinander recht schwierig sein. Aber nochmals, das beste Motiv zum regelmäßigen Dabeisein und Dabeibleiben ist immer, ich verpasse sonst etwas. Ich verpasse Jesus. Solange ich das glaube, solange wird auch der Gottesdienst nicht ein frommer Termin, sondern ein Erlebnis der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Das macht uns auch dieses Bibelwort deutlich. Und deshalb also wieder, ich glaube, drei Punkte. Erstens, dabei sein, wo Jesus ist, denn wenn ich die Nähe zur Gemeinde verliere, verliere ich die Nähe zu Gottes Machttaten. Wenn ich die Nähe zur Gemeinde verliere, verliere ich die Nähe zu Gottes Machttaten. Wir wissen nicht, wie oft Thomas im Laufe seines späteren Lebens noch bei irgendeinem Gottesdienst gefehlt hat. Tatsache ist jedenfalls, beim ersten Gottesdienst, den er versäumt, passiert so etwas Wichtiges, dass sein Leben vollkommen anders und sicherlich schlechter verlaufen wäre, wenn die Güte Jesu ihm nicht die Wiederholungsveranstaltung bereitet hätte, von der wir jetzt hier heute Morgen hören. Thomas übrigens ist einer von den eher kritischen Jüngern gewesen, ein leicht resigniert denkender Mensch, der so etwas nicht schluckte, was die anderen gleich schluckten. Und was man ihm so seitens seiner Jüngerkollegen klar machen wollte. Aber er war ein treuer Nachfolger. Ein Ausspruch von ihm steht in Johannes 11, 16, wo er angesichts einer Rückkehr Jesu in das für ihn nicht gerade ungefährliche Bethanien, lakonisch, ein bisschen depressiv, aber auch sehr hingegeben, meint, lasst uns mit ihm gehen, damit wir mit ihm sterben. Immerhin sagt die altkirchliche Tradition, dass Thomas als Apostel später bis weit nach Indien hineingewirkt habe. Und die altkirchliche Tradition ist da ziemlich zuverlässig. Hier jedenfalls ist er nicht dabei. Und als ihm die anderen voller Enthusiasmus von der Erscheinung des gekreuzigten Jesus in ihrem Zimmer berichten, da steht für ihn fest, was eine neuzeitliche Comicfigur häufig auf den Lippen führte, die spinnen die Römer. Und entsprechend ist seine Voraussetzung zum Glauben. Thomas hat noch niemals damit gerechnet, mit diesen von ihm geforderten Wundmalen Jesu in Berührung zu kommen danach. Er hat diesen Satz weniger in Hoffnung als in Abwehr gesprochen. Er wollte sich doch vor seinen Jüngerkollegen keinen Bären aufbinden lassen. Er selber hatte Jesus tot am Kreuz hängen sehen. Sein kritischer Verstand sagte ihm bei aller Liebe zu Jesus, der ist tot. Und als er in Jesus, dem Auferstandenen, dann wirklich ein Beispiel für die Machttaten Gottes zu sehen bekommt, da kriegt der Realist Thomas weiche Knie. Denn merke, in der Nähe Jesu ist Gottes Macht deutlich zu spüren, nicht nur damals, und sie ist manchmal umwerfend. Und weil Jesus auch heute im Zentrum seiner Gemeinde lebt, deshalb erfahre ich auch heute dort in der Gemeinde Jesu Gottes Macht. Das kann gar nicht anders sein. Dort erlebe ich mit, wie Gottes Wort einen Menschen verändert und zu verändern vermag. Dort erlebe ich mit, was es heißt, einander zu vergeben. Dort im Zusammensein in der Gemeinde ermahnt Jesus im Heiligen Geist. Dort ermutigt er zum dankbaren Empfangen und Opfern. Und immer wieder in der Begegnung mit Gottes Wort erlebe ich, Jesus ist der Heiland der Welt. Er macht auch mein Leben heil. Er gibt auch mir wieder Kraft. Er redet auch in meine Resignation hinein. Er bringt Licht in meine Gedanken. Er schenkt eine neue Ausrichtung in mein Leben hinein. Denn die Machttat seiner Auferstehung reißt alle menschlichen Grenzen ein und eröffnet neue Hoffnungsbereiche. Das hat damals Thomas erlebt. Deshalb werden seine Knie weich. Er knickt staunend ein vor einem lebendigen Jesus. Und deshalb gilt das bis heute für jeden von uns. Dabei sein und dabei bleiben, wo Jesus ist, das ist wichtig. Denn wenn ich die Nähe zur Gemeinde verliere, verliere ich die Nähe zu Gottes Machttaten. Ich glaube, dass ganz viel in der Gemeinschaft der christlichen Gemeinde geschieht und erlebbar ist, weil Christus selber diese Gemeinde gestiftet hat. Das ist keine Idee von uns, sondern er hat diese Gemeinde zusammengeführt durch den Heiligen Geist. Zum Gottesdienst am Sonntagmorgen oder wann auch immer dieser Gottesdienst stattfindet, kann es keine regelmäßige Alternative geben, liebe Gemeinde. Nicht vergessen. Jesus gibt dem Thomas übrigens keine Privatvorstellung. Er zeigt sich ihm im Kreis, auch wieder der Gemeinde damals. Und Thomas lernt. Thomas lernt. Und zwar zweitens, dabei sein und bleiben, wo Jesus ist, denn wer Jesu Nähe spürt, verzichtet sogar auf letzte Beweise. Thomas hat seinen Mitjüngern diesen Satz entgegengeschleudert, damals, in dem ersten Gottesdienst oder nach dem ersten Gottesdienst, den er ja verpasste. Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in diese Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich es nicht glauben. Das war ein starker Satz, von dem er dachte, jetzt habe ich es ihnen gezeigt. Das schafft, das geht ja gar nicht. Als Thomas aber auf einmal die Nähe Jesu erlebt, da braucht er nicht mehr ein Gefühl von frischen Wundmalen. Da reicht es ihm auf einmal, so verstehe ich diese abrupte Veränderung. Jesus sagt ihm, bitte lege deine Hände in meine Nagelmale und fühl meine Seite. Und dann würde normalerweise, wenn das jetzt passieren würde, da gestanden haben. Und Thomas legte seine Hände in seine Wunde und sagte und sprach, mein Herr und mein Gott. Aber da spricht Thomas nur, der braucht das nicht mehr. Da reicht es ihm auf einmal, Jesus einfach nur zu sehen, ihn zu spüren, in seinem Reden den alten Jesus Christus wiederzuerkennen, denn die Stimme, die ist ja die alte gewesen, davon bin ich überzeugt. Da wird auch er, Thomas, von dem Auferstehungsglauben erfüllt und aufgesogen und ausgesandt, bis nach Indien später. Mich bringt das immer wieder neu in Erstaunen und Freude, wie das ist, wenn ein Mensch in die Nähe Christi kommt. Wenn ich das miterleben darf, das ist Wahnsinn. Und das geschieht viel zu selten. Zu erleben, wie ein Mensch überzeugt wird von Christus, weil der ihm sagt, du, ich bin ja da, im Heiligen Geist. Du kannst mich spüren und sehen. Vorher war Thomas Herz vielleicht voller Fragen und Kritik. Vorher war das Leben dieses Menschen, den ich da jetzt meine, voller Leben, Fragen und Kritik. Vorher dachte er von den Christen, die spinnen die Römer. So ein Unfug, Auferstehung Jesu, so ein Widerspruch, ein gekreuzigter Gott, so eine Lüge, die Sache mit der Umkehr der Herzen. Vorher hat dieser Mensch so viele Fragen, die er manchmal spöttisch den Christen stellte. Warum lässt Gott das Unheil in dieser Welt zu? Wie ist diese Welt erschaffen worden? Warum diese vielen ethischen Engführungen bei den Christen in der Partnerschaft und im Umgang mit dem Gewissen und so? Und überhaupt, ich muss Gott sehen, dann glaube ich. Vieles hat ein solcher kritischer Mensch einfach vom Tisch gewischt. Und dann ist er auf einmal im Bereich der Nähe Jesu Christi. Vielleicht in einem Gottesdienst. Oder zu Hause in einem ganz dichten Gespräch, im Jugendkreis oder in einem Missionszelt, sowas gab es früher ja auch noch. Oder während eines Glaubensgrundkurses. Und in der Nähe Jesu hört er auf einmal anders zu. Da versteht er die Dinge auf einmal anders. Auf einmal wird ihm deutlich, hier redet wirklich der auferstandene Jesus Christus. Hier reicht mir einer die Hand, der wirklich größer ist als alles. Größer als meine Zweifel, größer als mein Spott, größer als mein Denken. Der, mit dem ich jetzt zu tun habe, der ist Gott. Und ihm nahe zu sein, tut so wohl und macht Mut. Es gibt Kraft und neue Hoffnung. Es lässt mich wieder aufleben und wirklich leben. Und man muss das einmal erlebt haben, wie dann solch ein Mensch verzichten kann auf letzte Beweise. Immer noch sieht er Gott nicht leibhaftig vor sich. Immer noch geschieht so viel Leid auf der Welt. Immer noch gibt es herausfordernde und ärgerliche Maßstäbe in ethischen Auffassungen der Christen und im Umgang mit dem Gewissen. Immer noch ist so vieles unklar. Aber er braucht darauf jetzt gerade keine Antworten mehr. Er braucht das nicht mehr als Beweis oder als herausragenden Schutzschild, um seine Angst vor Enttäuschung zu verhüllen. Die spürbare, Die beredte Nähe des auferstandenen Jesus Christus im Heiligen Geist hat ihn überwunden. Und zum ersten Mal sagt er dann vielleicht zu diesem Auferstandenen, mein Herr und mein Gott, in seinem vielleicht ersten Gebet diesem Herrn gegenüber. Und lebt dann auch so mit ihm, dass Jesus Herr seines Lebens sein darf. Dabei bleiben und sein, wo Jesus ist. Denn wer Jesu Nähe spürt, verzichtet auf letzte Beweise. Er kann sie sich schenken, denn er weiß jetzt auch so, Jesus lebt, er ist der Herr, er ist da. Und ich wünsche jedem hier die Erfahrung des Thomas. Und ich sage dir, sei kritisch. Lach doch nur über die Christen, solange du magst. Verurteile die Sünden der Christenheit. Aber komme nur immer wieder in den Bereich der Nähe Jesu. Nur da spürst du seine Lebendigkeit und Kraft. Nur da kommt ein Mensch wie du zu diesem Bekenntnis, mein Herr und mein Gott. Und das kann jeder Gottesdienst sein, das kann jede Begegnung mit einem anderen Christen sein, das kann das Herumschmökern in der Bibel sein, auch wenn du sagst, was ist das für ein komisches Buch. Aber da kann dir Gott begegnen und da will er das tun. Denn das Dritte gilt auch, dabei sein und bleiben, wo Jesus ist. Denn wer Jesus begegnen will, wird erst in seiner Nähe anhaltend sicher. Thomas hatte vorher den Augenzeugenberichten der anderen Jünger nicht geglaubt. Er brauchte die sichtbare Begegnung mit Jesus, denn die überzeugte ihn erst gänzlich. Und nun nimmt Jesus ihm auch noch diese sichtbare Begegnungsmöglichkeit weg. Er sagt dem Thomas, und er sagt es mir und dir bis heute, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und damit hat er alle Menschen angesprochen, die sozusagen nach seiner Himmelfahrt Jesus begegnet sind, die ihn nicht mehr gesehen haben, die diese Berichte der Jünger hatten, den Bericht des Thomas voller Überzeugungskraft und Empathie und Faszination und die diesem Jesus nahe sein konnten, nahe kommen konnten, an ganz vielen Stellen ihres Lebens und irgendwann erlebt haben, dieser Jesus lebt wirklich, er ist Gottes Sohn und ich kann ihm begegnen. Jesus sagt dem Thomas damals, das Zeugnis der Augenzeugen, der Jünger Jesu, hätte dir reichen können, Thomas. Hier, deine Mitjünger haben es dir doch bestätigt, Thomas. Sei froh, du durftest mich nun wirklich sehen, aber der Glaube ohne Sehen, das ist der Glaube, um den es jetzt und in Zukunft geht. Denn seit der Himmelfahrt Jesu fehlt uns auch dieser Überzeugungsbereich wirklich gänzlich, die Sichtbarkeit Jesu. Ich selber habe Jesus Christus noch nie gesehen. Ich habe weniger als der Thomas damals hatte. Warum aber glaube ich an das alles? Warum bezeuge ich auch heute Morgen vor dir und vor Ihnen, dass Jesus lebt und dass er der Herr ist? Ich frage mich das selber ab und zu. Und dann erkenne ich selber wieder, ich tue das, weil ich Glauben gelernt habe, ohne zu sehen. Weil da eine tiefe Gewissheit und ein tiefes Vertrauen ist, dass dieser Jesus Christus lebt und dass, wenn ich sterbe, ich nicht einfach nur weg bin, sondern dass er mir begegnet. Und so wie das der Leiter der Inlandmission, Ernst Wilhelm Erdlenbruch, ich habe das, glaube ich, auch schon mal zitiert, in seinem letzten Interview, wenige Wochen später ist er gestorben, gesagt hat, ich habe Jesus noch nie gesehen, aber ich freue mich so darauf, ihm in der Ewigkeit zu begegnen und von ihm an die Hand genommen zu werden. Und dann wird Jesus zu mir sagen, Wilhelm, jetzt zeige ich dir den Vater. An Jesus Christus kann ich glauben, auch ohne dass ich ihn sehe. Und ich gebe zu, dass das so ungemein schwer herüberzubringen ist an einen zweifelnden Menschen. So schwer. Denn die Sicherheit, die der Heilige Geist mir selber in mein Herz gegeben hat, ist meine Sicherheit, nicht die des anderen. Und die Situation, in der Jesus mir begegnet und in der er mich sicher macht, das ist meine Lebenssituation und nicht die des anderen. Du brauchst deine eigene Begegnung mit dem unsichtbaren, aber nicht minder lebendigen Gott, um ihm vertrauen zu lernen. Und Jesus lässt sich ganz unterschiedlich erleben. Das haben ja die meisten in diesem Raum so erfahren. Davon können sie berichten, weil Jesus so unterschiedlich ist und auf uns zukommt. Der eine wacht nachts in seinem Bett auf. Plötzlich spürt er, dass da noch etwas, vielleicht auch einer, mit ihm im Zimmer ist. Einer, vor dem er aber gar keine Angst empfindet. Aber einer, den er auch nicht sehen kann. Einer, der ihm jetzt in diesem Augenblick eine tiefe Geborgenheit schenkt, die er so noch nie erlebt hat und die er so sehr braucht. Und von diesem nächtlichen Erlebnis an weiß dieser Mensch, Jesus lebt. Er ist der auferstandene Herr. Von dieser Nacht an liest er die Bibel, besucht Veranstaltungen einer Gemeinde. Die Nähe Jesu Christi hat ihn zum Glauben gebracht, ohne zu sehen. Dieses nächtliche Erlebnis reicht oft für ein ganzes Leben. Ein anderer hat angefangen, in der Bibel zu lesen. Aus Protest vielleicht zuerst. Auf der Suche nach Argumenten gegen den christlichen Glauben und um seinen überzeugten Arbeitskollegen alles zu widerlegen. Wilhelm Menge, ich glaube, der hieß Wilhelm Menge, hat eine wunderbare Bibelübersetzung, eine sehr schöne Bibelübersetzung geschaffen. Er ist zum Übersetzen der Bibel und zum Arbeiten in der Bibel gekommen, weil er ein ungläubiger Mensch gewesen ist, der eigentlich nach Argumenten gesucht hat, warum das alles Quatsch ist. Und er hat an der Stelle erlebt, dass Gott ihn im Heiligen Geist überwunden hat. Und diese Bibel ist für mich die Bibel, aus der ich meine stille Zeit lese. Es ist eine sehr hilfreiche Übersetzung. Vielleicht hat mancher wirklich aus Protest die Bibel aufgeschlagen und dann plötzlich liest er eine bestimmte Stelle und liest sie nochmal und nochmal und er begreift, Jesus lebt, das ist der auferstandene Herr, er kennt mich in mein Leben hinein, redet er jetzt. Und jetzt liest er mit anderen Augen und einem ganz neuen Herzen weiter. Und er findet die Gemeinde und bleibende Nähe zu Jesus, ohne ihn zu sehen. Wieder ein anderer kommt durch Leiden zu seiner persönlichen Lebensgewissheit. Herr ist Jesus Christus. Ich habe vor ein oder zwei Wochen von dieser Frau in Duisburg-Homberg erzählt, die dadurch Jesus erlebt hat und ein toller Zeuge wurde für Christus. Ein weiterer Mensch geht sehr bedachtsam vor, wägt alles genau ab und sagt sich dann, wenn es einen Gott gibt und wenn dieser Gott sich nicht gescheut hat, seinen Sohn für mich zu opfern. Wenn das wirklich so ist und es sprechen Gründe dafür, dann soll mein Leben ihm gehören. Dann, Jesus, komm jetzt in mein Leben hinein. Und dann spürt dieser Mensch, Jesus kommt. Der kommt wirklich. Der füllt sein Leben aus und übernimmt die Führung und tut das ein ganzes Leben lang. Und das ist ein Erlebnis, was nicht wegzubekommen ist aus seinem Leben. Es gibt ein paar wenige Dinge, ich gebe zu wenige Dinge, in denen ich Christus und das Wirken Gottes ganz stark erlebt habe. Und wo für mich eigentlich klar war, das ist jetzt der Herr. Durch nichts anderes ließ sich das erklären. Und diese wenigen Ereignisse, zu denen viele kleine Dinge kommen, die so im Alltag passieren natürlich, aber diese Dinge, die werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Und die machen mich dann, wenn auch bei mir Zweifel auftauchen, ganz sicher, Jesus Christus lebt. Und das, was am Ende meines Lebens steht, ist eine Auferweckung, Auferstehung von den Toten und eine Begegnung mit Christus, der mir die Hand gibt und sagen wird, komm, jetzt zeige ich dir den Vater. Wir könnten jetzt eine Erzählrunde machen zu diesem Thema, wie Jesus mir persönlich begegnet ist. Es wären viele unterschiedliche Begegnungen. Aber eines wäre ganz sicher gleich, bei allen von uns, es wäre eines ganz sicher gleich, das fröhliche Vertrauen auf einen auferstandenen Herrn, den noch keiner von uns vorher gesehen hat und dessen Lebendigkeit dennoch keiner der Erzählenden bezweifeln würde. Das ist Glaube an Jesus. Und deshalb gilt das eben nicht nur für Thomas. Wer Jesus begegnen will, der wird erst in seiner Nähe sicher. Es gibt keine Beweise für die Existenz Gottes, außer dem, dass, so wie damals bei Thomas, ein Mensch in der größtmöglichen Nähe Jesu seine Zweifel verliert und fröhlich, dankbar, überzeugt nachfolgen lernt. Dieses Wunder aber wünsche ich jedem von uns. Jesus allein kann das tun. Aber er kann und er will es jedem von uns schenken. Das ist meine tiefe Überzeugung. Weil er jeden von uns so lieb hat, dass er ihm diese Nähe nicht vorenthalten will. Von einem versäumten Gottesdienst und seinen Folgen, so haben wir eingesetzt. Ich wünsche mir sehr, dass auch der heutige Gottesdienst ein freundlicher Gruß des auferstandenen Christus für jeden hier ist, der unsichtbar, aber spürbar jedem von uns begegnet, um uns neu froh zu machen, glaubensvoll, dankbar und überzeugt, um nachdenklich zu stimmen, erwartungsvoll und offen, um selber über jeden Zweifel erhaben, auch unsere Zweifel in eine Glaubensüberzeugung zu verwandeln, die ein Leben lang durchhalten kann. Und ich bin ganz sicher, dass Jesus seinen Weg zu jedem von uns findet, egal welches Lebensalter wir haben. Er wird einem jungen Menschen für euch oder euch anders begegnen als einem, der kurz vor den Toren der Ewigkeit steht. Aber er begegnet uns so, dass wir verstehen, Jesus ist Herr. Er ist lebendig. Ihm darf mein ganzes Vertrauen gelten. Denn glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Gott segne dich an diesem Sonntag, am 24. Juni 2018, wenn dein Glaube an Jesus Christus nach diesem Gottesdienst beginnt, wenn er wächst und fester wird, dann kann es eines deiner besten Lebensjahre werden. Ich wünsche das mir und dir sehr. Und wenn dazu ein Gespräch nach diesem Gottesdienst nötig ist, bitte wende dich an mich, dann haben wir Zeit genug dazu. Es kann aber sein, dass jemand hier, und da bin ich jetzt mal spontan und übergehe den Helmut Wurm als Leiter dieses Gottesdienstes, es kann aber sein, dass jemand hier sozusagen auf heißen Kohlen sitzt und denkt, mei, wenn ich doch meine Erfahrung, mein Erlebnis, wie Jesus mir begegnet ist, einmal der Gemeinde erzählen darf. Das hat mich damals so bewegt, so ermutigt und ist immer noch heute so lebendig. Das möchte ich so gerne tun. Wer sagt, das ist es wert, jetzt allen gesagt zu werden, den möchte ich ermutigen, mich hier vom Pult zu stoßen und seine Geschichte kurz zu erzählen. Kurz deshalb, weil jetzt nicht noch eine Predigt folgen kann, aber doch so, dass wir ermutigt würden. Es kann sein, dass keiner sich meldet, es kann sein, dass einer sich meldet. Ich weiß es nicht. Ich frage das mal so und halte jetzt einen Augenblick mal die Frage aus.